Diesen Ausstieg hatte der umstrittene Präsident der Tagung, Sultan Al-Jaber, vor einigen Wochen bestritten. Es gebe, Zitat, keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen nötig sei, um die Erderhitzung auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Was antworten Sie ihm da?
Das ist kompletter Unsinn. Natürlich, die Situation ist noch dramatischer. Wir würden selbst bei kompletten Ausstieg aus den fossilen Energieträgern bis 2050 die Erderwärmung nicht auf 1,5 Grad begrenzen können. Das sage ich Ihnen jetzt als Klimaforscher. Wir hatten gestern zum Beispiel wieder einen Tag, wo die globale Mitteltemperatur über 2 Grad lag. Jetzt schon, man muss sich das vorstellen. Die Situation ist dramatisch. Aber selbst wenn wir in der Tat komplett aussteigen würden, bis 2050, was natürlich Al-Jaber nicht anstrebt, dann würden wir weit über die 1,5 Grad hinausschießen. Das heißt, um das Klima wirklich zu reparieren, wenn Sie so wollen, also in einen zivilisationsverträglichen Bereich zurückzuführen, müssen wir nicht nur erstens komplett aussteigen aus den fossilen, bis spätestens 2050, eher bis 2040. Wir müssen noch zusätzlich CO2 aus historischen Emissionen aus der Erdatmosphäre wieder herausholen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, wir brauchen eine Doppelstrategie. Und Sultan Al-Jaber bestreitet sogar den ersten Teil dieser Strategie.
Herzlich willkommen zu Folge 35 des Scientists for Future Podcast. Die meisten IPCC-Szenarien, die uns auf einen Weg Richtung 1,5 bis 2 Grad Ziel führen, beinhalten sogenannte Overshoot-Szenarien. Das heißt, wir müssen die Emissionen nicht nur zu irgendeinem Zeitpunkt reduziert haben, sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass bereits vorhandenes CO2 aus der Atmosphäre wieder entfernt wird. Heute spreche ich mit Dr. Maria-Elena Vorrat und wir wollen genau über dieses Thema sprechen, nämlich negative Emissionen. Guten Morgen, Elena.
Guten Morgen.
Was sind negative Emissionen?
Ja, das ist das Gegenteil von positiven Emissionen. Also wir verbrennen und verbrennen fossile Energieträger und machen noch viele andere Sachen, wodurch wir Treibhausgase emittieren. Und negative Emissionen sorgt eben dafür, dass wir das, was bereits in der Atmosphäre ist, wieder rausgeht und zurück ins Erdsystem kommt, da, wo es ursprünglich herkommt.
Und kannst du mal ein Beispiel nennen, wie man sowas überhaupt hinbekommt? Also ich meine, verbrennen können wir irgendwie gut.
Ja.
Wir wissen also, wir kennen alle Möglichkeiten, wir haben alle Möglichkeiten erforscht, wie wir CO2 erzeugen können. Wie können wir das umdrehen?
Also das ist eigentlich sehr übersichtlich, weil die Natur ja schon seit 4,7 Milliarden Jahren den CO2-Haushalt reguliert. Und wir kümmern uns vor allen Dingen um CO2 und nicht um andere Treibhausgase, weil wir den CO2-Kreislauf am besten verstanden haben und der auch am einfachsten funktioniert. Und zwar, also gibt es in der Natur zwei Mechanismen, wie CO2 aus der Luft zurück in die Erde kommt. Das älteste ist die Gesteinsverwitterung. Das funktioniert so, dass Wasser und CO2 sich mischen und eine Kohlensäure ergeben. Das ist eine leichte Säure. Und wenn die zum Beispiel in Form von Regenwasser mit Gestein in Berührung kommt, dann löst sich das Gestein auf über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und in diesem Zuge wird das CO2 im Wasser zu Bicarbonat. Und Bicarbonat ist eine stabile Verbindung im Wasser. Das verbleibt dann dort, wird über Bäche und Flüsse ins Meer transportiert. Und im Meer kann das bis zu 100.000 Jahre lang stabil im Wasser vorliegen. Und am Ende des Zyklus fällt es dann zu Calciumcarbonat oder Magnesiumcarbonat aus. Es ist also zum einen wird es Teil des Gesteinskreislaufs. Es kann aber auch zum Beispiel in Form von Korallen oder Muschelschalen Teil des des biologischen Kreislaufes wieder werden. Das ist die eine Art, wie die Natur CO2 zurück in den Kreislauf tut. Und das ist die älteste Form. Also das funktioniert auch ohne Lebewesen. Und das Zweite, das kennt jeder, das ist die Photosynthese. Und wenn CO2 dann einmal in der Biomasse gespeichert ist, dann können verschiedene Dinge passieren. Es kann sich Kohle bilden oder wenn es Plankton ist, dann kann sich Öl bilden, je nachdem, wie die Umweltbedingungen sind. Und Kohlenstoff kann eben auch im Boden gespeichert werden. Oder wir wissen ja, dass im Permafrostboden sehr viel Kohlenstoff gespeichert ist. Und ja, solange das CO oder die Biomasse nicht wieder verbrennt, bleibt das CO2 dann außerhalb der Atmosphäre gespeichert.
Und jetzt habe ich das eben ja schon mal einfach so behauptet, dass in den IPCC-Szenarien negative Emissionen enthalten sein müssen. Also jetzt nicht in allen, aber in vielen. Kannst du das erklären, warum das überhaupt so ist? Also warum brauchen wir das?
Naja, also wenn wir jetzt einfach aufhören zu emittieren und den Wert von 424 ppm, ich glaube, haben wir gerade, halten, dann würde die Natur über eine lange, lange Zeit hinweg wieder mehr CO2 aufnehmen und dieser Wert wieder sinken, sofern wir nichts emittieren. Das Problem ist aber, dass wir Menschen immer irgendwas emittieren. Allein, also auch wenn wir aufhören, Dinge zu verbrennen, dann entstehen zum Beispiel in der Landwirtschaft CO2, aber auch andere Treibhausgase, Methan und Stickoxide. Und wir können gar nicht emissionsneutral, also nicht mit 8 Milliarden Menschen können wir gar nicht noch emissionsneutral leben. Das heißt, wir müssen zwei Dinge tun. Also zum einen im laufenden Betrieb quasi unsere Emissionen neutralisieren, die wir nicht verhindern können. Und zum anderen sind 424 ppm ja so schon zu viel. Das heißt, wir erleben jetzt schon Naturkatastrophen, die verheerende Auswirkungen haben. Und das Ziel muss sein, unter 400 und am besten unter 380, 360 wieder zu kommen. Und da können wir die Natur machen lassen. Also wenn wir emissionsneutral wären, könnten wir die Natur machen lassen. Das dauert aber hunderte und tausende Jahre. Und es würde ja dazu führen, dass wir weiterhin diese Naturkatastrophen haben. Deswegen können wir als Menschen schneller dagegen steuern, indem wir bewusst CO2 aus der Atmosphäre entziehen und eben bewusst den hohen CO2-Gehalt der Konzentration der Atmosphäre wieder senken.
Jetzt hast du ja zwei Mechanismen genannt, die negative Emissionen bewirken. In dem ganzen öffentlichen Diskurs, wenn es darum geht, CO2 aus der Atmosphäre, also wenn es darum geht, CO2 quasi einzufangen und dann zum Beispiel irgendwo unter die Erde zu pressen, gibt es ja aber auch noch andere Technologien, von denen gesprochen wird. Also so an Kraftwerksschloten im Grunde direkt aus dem Abgas der Verbrennung des CO2 rauszuholen. Wie unterscheidet sich das konzeptionell?
Genau, also du sprichst jetzt von Carbon Capture and Storage, das CCS, was ja auch, da war irgendwie so ein Deal mit, wir schicken unser CO2 nach Norwegen und die pressen das in den Meeresboden. Genau, also CCS ist die Abscheidung von CO2 am Schornstein. Also das geht dann elektrochemisch. Das ist etwas, was die Natur mal ausnahmsweise nicht erfunden hat, sondern das haben wir erfunden. Und die, also was aus dem Schornstein kommt, ist üblicherweise Teil der industriellen Produktion. Sehr häufig kommt es aus der Zementproduktion oder das ist vielleicht sogar ein Kohlekraftwerk. Das heißt, da kommt fossiles CO2 aus dem Erdinneren zusätzlich in die Atmosphäre. Und indem man CCS anwendet, würde man dann eben den Eintritt von zusätzlichem CO2 in die Atmosphäre verhindern. Und man würde die Industrie emissionsneutral machen. Und die Industrie emissionsneutral machen ist etwas anderes, als das, was wir schon ausgestoßen haben, wieder zurückzuholen. Also wir sprechen da, genau, also am Schornstein abzuscheiden, das ist Carbon Capture and Storage. Und das CO2, was schon in der Atmosphäre ist und das wir wieder zurückholen, das ist Carbon Dioxide Removal. Und das ist insofern wichtig, als dass das politisch unterschiedlich gehandhabt wird. Das eine ist die Industrie, die Stromerzeugung oder die Erzeugung von Rohstoffen, die dekarbonisiert wird und emissionsärmer oder emissionsneutral gestaltet werden muss. Und das andere ist eben, den Schaden der Vergangenheit wieder zu beheben, quasi, indem man das CO2 zurückholt und damit gleichzeitig unvermeidbare Emissionen dann eben neutralisiert. Und es gibt einen Hybriden daraus, wenn man jetzt zum Beispiel CO2 aus der Atmosphäre entfernt hat durch Photosynthese und diese Holzprodukte dann verfeuert, um daraus Energie zu gewinnen, dann kann man das auch am Schornstein abscheiden. Und dann hat man zum einen CO2 aus der Atmosphäre entfernt, zum anderen hat man aber auch CCS gemacht und dann ist das so ein Mix aus diesen beiden Dingen.
Okay, jetzt mal angenommen, sowas wie Zementproduktion wäre alternativlos, ja, weil wir könnten Häuser ausschließlich mit Beton bauen. Dann wäre aber auch zwangsläufig, dass wenn man so eine Industrie dekarbonisieren möchte, dass man das so machen muss. Das erstmal so ist das konzeptionell richtig, oder?
Ja, also
Annahme, dass man das unbedingt bräuchte.
Genau. Also es gibt so natürlich viele Ideen, die Verwendung von Zement zu senken, einfach dadurch, dass man andere Produkte nimmt, die eben nicht diese Emissionen haben, dass man Beton in irgendeiner Weise strecken kann. Und aber es gibt immer irgendwelche Fälle, wo Zement einfach die beste Wahl ist dann. Und es ist ja auch ein einfacher Stoff. Also, ne, es gibt viele Leute, die wollen diesen Stoff nicht aufgeben. Und klar, dann das, was aus dem Schornstein kommt, das muss man dann eben abscheiden.
Das klingt aber auch erstmal für mich so, als wäre das einfacher, als das CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. Also ist es tatsächlich so, dass wenn ich dann so eine Anlage an so einen Schornstein anschließe, dass dann da sämtliches CO2 rausgezogen werden kann? Oder habe ich da...
Das kann ich dir gar nicht sagen, weil ich ja keine Expertin für CCS bin.
Ja.
Ich glaube aber nicht, dass das... ich glaube, der Wirkungsgrad ist nicht 100%, aber da muss ich jetzt...
Okay, und dann vielleicht noch einen Loop. Wir hatten eine Folge über synthetische Treibstoffe und da ging es, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, auch darum, aus der Atmosphäre CO2 zu nehmen. Das heißt, das wäre dann nochmal, sagen wir mal, also du hast gerade zwei Varianten beschrieben, wo man aber im Wesentlichen aufbaut auf physikalischen, natürlichen Prozessen, die stattfinden. Es gibt aber theoretisch auch Möglichkeiten für, heißt es dann noch negative Emissionen, wenn man sagt, man hat eine technische Anlage, die aus der Atmosphäre das CO2 holt?
Ja, auch das ist noch, also Direct Air Capture heißt das dann. Auch das ist noch negative Emissionen, weil es das CO2 aus der Atmosphäre entzogen wird. Genau, also man das entscheidet sich daran, kommt das CO2 aus der Atmosphäre oder kommt es eventuell aus geologischen Quellen. In dem Fall.
Okay. Und was ich so gelesen habe, also es gibt ja Versuchsanlagen, die so Direct Air Capture machen. Mein Eindruck gerade war, um das mal so ein bisschen plakativ zu formulieren, die brauchen mehr Energie und potenziell auch noch mehr CO2 in der Herstellung dieser Energie oder in der Herstellung dieser Anlage, als sie über ihre Lebenszeit fähig wären, wieder rauszuziehen, weil einfach die Technologie noch nicht so ausgereift ist. Ist das so, ist das tatsächlich gerade so der Status quo?
Also ob mehr CO2 frei wird bei der Herstellung, das kann ich dir nicht sagen, aber ja, die brauchen sehr viel Energie. Da findet dann, also die Luft wird durch solche Sauger gesaugt quasi und per Aminowäsche wird dann das CO2 abgeschieden. Und das wird dann mit Wasser gemischt und unter die Erde gepresst. Und in Island, wo das stattfindet, da Island ist ja ein riesengroßes Vulkan oder eine riesengroße Vulkaninsel. Und wenn man eben dieses CO2 angereicherte Wasser in Vulkangestein leitet, dann findet dort CO2-Mineralisierung statt. Das ist im Grunde nichts anderes als die Gesteinsverwitterung, wo dann eben Minerale ausfallen in Form von Carbonaten, und diese Carbonate enthalten dann den Kohlenstoff. Und genau, und diese Aminowäsche, die ist halt eben sehr energieaufwendig, weil das dieses Lösungsmittel immer wieder aufbereitet wird und viel auch mit Hitze gearbeitet wird, glaube ich. Und genau, also die brauchen viel Energie. Es wird natürlich daran geforscht, das so energiearm wie möglich zu machen. Und da gibt es wohl auch große Sprünge in der Forschung. Man kann sagen, also es gibt auf jeden Fall genug Gestein, um das CO2 dort mineralisieren zu lassen. Das ist kein Problem. Aber der Bottleneck ist eben dann die Anlage. Also du musst halt diese Anlage bauen und betreiben. Ja. Und du bräuchtest halt so und so viel Millionen davon. Ich weiß es nicht. Und naja, die Klimakrise findet jetzt statt und nicht erst in 20 oder 50 Jahren, bis du dann alle diese Dinge aufgestellt hast. Ja.
Okay. Wir kommen dann gleich mal dazu, was dann auch die Herausforderungen sind, negative Emissionen über die natürlichen Prozesse stattfinden zu lassen, weil die gibt es sicherlich auch. Zwischendurch mal kurz zu dir. Wie ist es passiert, dass du jetzt in dem Bereich arbeitest und forschst?
Also ich habe ja promoviert über Paläoklima der Antarktis im Alfred-Wegener-Institut. Ich habe dann da mit organischen Biomarkern gearbeitet, und vorher hatte ich Geowissenschaften studiert, habe immer Meeresforschung gemacht und so weiter, und habe gerade während meiner Promotion gemerkt, wir machen sehr viel Grundlagenforschung, manchmal extrem detailliert zu Dingen, die zwar interessant sind, aber die Zukunft der Menschheit gar nicht beeinflussen. Also ob ich meine Promotion jetzt gemacht hätte oder nicht, hätte den Lauf der Dinge nicht beeinflusst. Weil letztlich war das Ziel dann, durch meine Arbeit können irgendwelche Klimamodelle verbessert werden vielleicht am Ende, und dann steht im IPCC-Report, ja, die Antarktis schmilzt jetzt doch schneller ab. Und es gibt ja schon diverse IPCC-Reports, und nichts auf dieser Welt hat sich verändert. Also klar, das Bewusstsein ist gestiegen, aber die Temperatur und das CO2, die steigen schneller denn je. Und das Problem lässt sich ja nur lösen, wenn die großen Emittenten der Welt sich einig darüber sind, dass man jetzt emissionsneutral werden muss. Und das ist ja überhaupt nicht der Fall. Und dann kam ich irgendwie, also das war sehr, sehr frustrierend für mich, dass meine Forschung so wertlos ist, weil ich dachte mir auch, ja, 2050 oder 52 gehe ich in Rente, und wie sieht die Welt dann aus? Ja, die sieht dann ziemlich scheiße aus, weil wir dann irgendwie 2 oder 2,5 Grad haben. Und das, in so einer Welt möchte ich nicht leben, mit all den Konsequenzen. Und ich habe mich dann so ein bisschen durch meine Postdoc-Phase geschlängelt und kam dann durch Zufall an ein Projekt, wo es darin ging, Gestein am Strand, an den Strand zu werfen und durch die Wellenbewegung zerkleinern zu lassen. Und durch die Gesteinsverwitterung wird dann CO2 im Meer aufgenommen. Und es gibt aber keine Genehmigung dafür, das Gestein an den Strand zu werfen. Deswegen habe ich im Labor ein Gerät betrieben, was irgendwie diese Wellenbewegung nachmachen sollte, und das ging alles schief und so. Aber jetzt bin ich hier gelandet, und ja, jetzt machen wir das ein bisschen anders.
Wo ist hier?
Das ist die Uni Hamburg, und ich bin hier in der Arbeitsgruppe für aquatische Geochemie. Und hier wird schon seit Jahren daran geforscht, wie Gesteinsmehl an Land verwittert. Und in meinem Projekt mische ich Gesteinsmehl in den Ackerboden, denn die Reaktion oder die Gesteinsverwitterung braucht CO2 und Feuchtigkeit. Und im Boden befindet sich in der Bodenluft befindet sich relativ viel CO2 und eben auch gerne Feuchtigkeit. Und durch das Bodenleben und die Pflanzen und so weiter wird das noch ein bisschen angeregt, diese Verwitterung. Und gleichzeitig dient das verwitterte Gestein als mineralischer Dünger. Das heißt, es ist alles in sich eine ganz gute Kombination. Es wird auch in der Landwirtschaft, früher wurde Gesteinsmehl zur Düngung eingesetzt. Und wir wissen eben, dass wir dadurch negative Emissionen erzeugen können. Und in meinem Projekt mische ich das dann auch noch mit Pflanzenkohle. Und hoffe auf durchschlagende Effekte.
Und wie hat es dich überhaupt zu dem Studium gebracht? War das so eine sehr bewusste Entscheidung? Oder ich habe ja gehört, dass viele Leute auch, sagen wir mal, nach der Schule so ein bisschen lost sind und einfach mal irgendwo anfangen, was zu studieren. Wie war das bei dir?
Also als ich angefangen habe, da war ich 26 mit dem Studium. Und ich hatte vorher eine Ausbildung gemacht zur Toningenieurin und hatte einen Bachelor Musikwissenschaften gemacht. Und das war alles so sehr brotlos und interessant, aber nichts, womit man irgendwie was anfangen kann. Und ich habe dann so ein bisschen in der Lebenskrise gesteckt und dachte, naja, vielleicht muss ich mal irgendwas machen, was mich herausfordert und nicht immer nur was mich fast schon ein bisschen langweilt. Und bin dann darüber gestolpert, dass ich ja als Kind gerne Bücher über das Weltall gelesen habe und über die Erde und das Sonnensystem und so weiter. Und wollte dann erst Physik studieren, daran bin ich kläglich gescheitert und habe mich dann für etwas Leichteres entschieden, die Geowissenschaften. Und das hat dann auch funktioniert.
Cool. Ja, das ist, dann würde ich sagen, war es eine bewusste Entscheidung.
Ja, ja.
Sehr bewusst sogar, ne?
Also ja, und ich habe auch gleich gemerkt dann in den ersten Vorlesungen, dass das genau mein Ding ist und dann voll durchgezogen.
Na toll. Das ist ja super. So, dann kommen wir jetzt zu deinem, nachdem ich dich mit irgendwelchen Sachen genervt habe, zu denen du gar nicht arbeitest, kommen wir zu negativen Emissionen. Jetzt hast du gerade gesagt, in deinem aktuellen Projekt geht es darum, Gesteinsmehl in Ackerboden zu mischen, und du hast auch von Pflanzenkohle geredet. Was ist Pflanzenkohle?
Also Pflanzenkohle ist einfach verkohlte Biomasse. Das ist ja auch wie Gesteinsmehl auch ein traditioneller Rohstoff. Wir wissen, oder es gibt ja in Deutschland den Familiennamen Köhler. Das heißt, früher wurde Kohle hergestellt in Kohlemeilern. Und in dem eben die, da wurde Holz aufgetürmt und angezündet. Und dieses Feuer hat sich dann aber ohne Sauerstoff weiter in diesen Kohlemeiler gefressen. Und sorgt dann dafür, dass die Pflanzenkohle, dass das Holz nicht verbrennt und dann CO2 entsteht, sondern dass das eben verkohlt.
Und was heißt das jetzt? Also was heißt verkohlen? Weil warum will man überhaupt diese Kohle haben? Warum nimmt man nicht einfach das Holz? Die Kohle, also auch diese Pflanzenkohle, die wird jetzt, wenn ich nicht sage, okay, ich mische die unter einen Acker, dann wird sie ja an irgendeinem anderen Zeitpunkt verbrannt. Würde ich jetzt mal irgendwie so aus meinem Verständnis vermuten. Warum verkohlt man das Holz erst, anstelle es einfach irgendwie zu nehmen und direkt zu verbrennen?
Naja, also heutzutage wird die Pflanzenkohle ja eben nicht genommen, um als Brennstoff verwendet zu werden.
Okay.
Also das ist so, oder springen wir mal zur der Verkohlung heutzutage, weil das ist nicht mehr im Kohlemeiler, sondern das ist in so einem sehr hochmodernen Ofen findet das statt. Wenn ich darin die Biomasse erhitze, dann treibe ich Gase aus, vor allen Dingen Methan und Kohlenmonoxid und so weiter. Und Methan wird dann eben verbrannt zu CO2 und daraus entsteht Energie. Diese Energie kann ich eben in elektrische Energie umwandeln und dann habe ich elektrische Energie. Dann entsteht als weiteres Wärme, Abwärme. Diese Wärme kann ich ebenfalls nutzen, entweder ins Netz einspeisen, also ins Fernwärmenetz einspeisen oder eben auch die Wärme nutzen, um daraus elektrische Energie zu generieren. Je nach Pyrolyseanlage entsteht auch ein Öl, das kann ich abscheiden und am Ende bleibt Kohle zurück. Und das Ganze ist so, in diesen modernen Anlagen kann man eben alles, was an Nebenprodukten entsteht, abfangen, vor allen Dingen die Energie, die entsteht, und wieder in den Prozess einspeisen. Und am Ende kommt so viel Energie raus, dass man mehr Energie hat, als dass der Betrieb dieser Anlage braucht. Das heißt, man kann überschüssige Energie ins Netz einspeisen. Und das Ganze nennt sich Pyrolyse, wie ich schon sagte. Also das heißt, das Erhitzen ohne Sauerstoff beziehungsweise mit extrem wenig Sauerstoff, weil so 100% bekommt man es nie genau hin. Mhm. Und genau, und ein Nebenprodukt oder ein Restprodukt davon ist eben die Pflanzenkohle. Und Pflanzenkohle ist extrem porös. Die da sind dann auch die leicht brennbaren Stoffe dann eben auch ausgetrieben, weil daraus hat man ja in einem anderen Teil des Prozesses schon seine Energie gewonnen. Das heißt, die brennt gar nicht so gut. Die kann aber ganz viele andere tolle Sachen. Man kann die verwenden als Einstreu bei Kühen zum Beispiel. Man kann die auch als Futterkohle verwenden. Man kann die zu Gülle hinzufügen und das reduziert Gerüche und Ausgasungen. Man kann sie als Zusatzstoff im Straßenbau und Beton verwenden. In der Kosmetik, da kennt man ja vor allen Dingen Zahnpasta mit Kohlezusatz oder Peelings mit Kohlezusatz. Und in der Landwirtschaft kann man das zur Bodenverbesserung einsetzen. Und es gibt Funde aus dem Amazonasgebiet, wo die Menschen schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden die Kohle vom Lagerfeuer eben genutzt haben, mit Dung und Urin und eventuell auch mit Gesteinsmehl oder so vermischt haben, um daraus Therapreta herzustellen. Und diese Therapreta haben sie dann eben auf ihrem Feld ausgebracht, weil in den Tropen die Böden extrem mager sind. Und erst durch die Verwendung von Therapreta ist Landwirtschaft in dieser Region überhaupt möglich. Und diese hohe Porosität der Pflanzenkohle sorgt dafür, dass sie nicht nur viel Wasser, sondern auch viel Nährstoffe halten kann. Und dann, wenn sie im Boden ist und die Pflanzen strecken ihre Wurzeln danach aus, dann können die eben diese Nährstoffe, die da drin sind, wieder aufnehmen.
Und die ursprüngliche Herstellung von Kohle hatte auch schon sowas zum Ziel? Also wenn jetzt hier die ganzen Köhler ihre Meiler aufgeschichtet haben? Oder war das da dann noch, hatte das da noch irgendwie einen anderen Grund, warum man das gemacht hat?
Also in Deutschland ist es mir nicht bekannt, dass sie Kohle in der Landwirtschaft eingesetzt haben. Ich glaube, da war das wirklich in Form von Kohlebriketts.
Okay.
Aber da fragst du mich auch schon wieder was.
Na okay, alles gut. Okay.
Ja, nein, aber wir forschen eben daran, was für eine Auswirkung hat das in der Landwirtschaft. Und wir haben halt festgestellt, das wird schon lange benutzt von Naturvölkern. Sowohl Gesteinsmehl als auch Kohle und im Grunde, also die sind damit sehr erfolgreich gewesen und wir versuchen jetzt die wissenschaftliche Grundlage dafür zu legen, um dann eben auch zu sagen, ja, es gibt auch wissenschaftliche Daten, die das bestätigen.
Gibt es schon jetzt auch irgendwie, also arbeitet ihr jetzt schon direkt mit landwirtschaftlichen Betrieben zusammen, um das auch zu erproben oder ist es noch größtenteils im Labor?
Also ich selbst arbeite noch im Labor, weil wir haben mehrere Stufen in unserem Projekt. Ich habe die Stufe des Labors, das heißt, wir haben sehr reduzierte und hochkontrollierte Bedingungen. Wir haben Plastikkästen, in denen wir mehrere Bodensäulen haben und in den Bodensäulen sind verschiedene Mischungen von Kohle und Gestein drin. Und in den Boxen selbst haben wir einen erhöhten CO2-Gehalt, der simuliert den erhöhten CO2-Gehalt der Bodenluft. Und wir lassen das da dreimal die Woche regnen. Und aus diesen Bodensäulen unten durch ein Netz läuft das Regenwasser raus. Das fangen wir auf. Und dann messen wir eben die verschiedenen Komponenten, also was von der Gesteinsverwitterung ausgespült wird und auch was von dem organischen Kohlenstoff ausgespült wird. Und machen dann eine Bilanz, also wie viel CO2 können wir im Boden zurückhalten, beziehungsweise wie viel CO2 wurde in Form von Bicarbonat durch die Gesteinsverwitterung aus der Atmosphäre entfernt. Das heißt, wir machen die CO2-Bilanzierung. Mhm. Und ich habe Kollegen, die sind im Gewächshaus und die bauen dann sowas wie Spinat an oder so mit verschiedenen Mischungen und schauen, wie erfolgreich die Pflanzen wachsen. Und dann gucken sie auch auf die Pflanzengesundheit und das Gewicht der Biomasse und so weiter. Und mit Landwirtschaft dann zusammenzuarbeiten, das wäre dann der nächste Schritt quasi. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir haben nur ein, also es gibt ein Feld in Kenia, das gehört auch irgendwie zum Projekt dazu, da bin ich gar nicht richtig involviert, aber da gibt es so kleinere Felder, so Stücke, wo die das, wo die verschiedene auch Varianten dann eben ausgebracht haben und dann geschaut haben, wie erfolgreich die Pflanzen sind in der Umgebung.
Also wie ich es verstehe, ist es ja auch dann schon die Idee, diese zwei Vorteile zu kombinieren. Ne? Einmal zu sagen, okay, ich habe irgendwie dadurch negative Emissionen, weil das Gesteinsmehl und die Kohle CO2 binden und vor allen Dingen ja auch langfristig binden. Und das andere ist aber auch die Aussage, okay, wir können damit den Boden so weit verbessern, dass halt auch, sagen wir mal, die landwirtschaftlichen Erträge dadurch steigen.
Genau.
Und jetzt hast du gerade Felder in Kenia erwähnt. Ist es vor allem nützlich in klimatischen Zonen, wie jetzt zum Beispiel in Kenia sind? Oder ist es auch was, wo man jetzt sagen könnte, hier in Mitteleuropa, Nordeuropa, wo wir zumal, also vermute ich mal, auch irgendwie ganz andere Niederschläge haben, bringt es trotzdem auch für die Landwirtschaft viel?
Also man kann grundsätzlich sagen, je schlechter der Boden ist, desto mehr kann er davon profitieren. Es gibt ja auch extreme gute Böden, die Schwarzerde, vor allen Dingen in Osteuropa und so weiter. Und da kann man mit Kohle und Gesteinsmehl gar nicht mehr viel verbessern. Aber wenn man zum Beispiel sehr magere, sandige Böden hat, da kann man dann die Wasserhaltekapazität, aber auch die Nährstoffversorgung erheblich verbessern. Und die Gesteinsverwitterung wird vor allen Dingen durch Wärme und Feuchtigkeit beschleunigt. Das heißt, in tropischen Regionen verwittert es eben sehr, sehr schnell. Die Kohle an sich ist davon jetzt eher unbeeinflusst. Da ist es eher ausschlaggebend, wie die genau hergestellt wurde. Also man sollte möglichst eine hohe Temperatur haben, das heißt 600-700 Grad. Und dann ist der Anteil der stabilen Verbindungen in der Kohle besonders hoch, also so um die 80%. Und man kann sagen, dass die stabilen Anteile in der Kohle mehr als 1000 Jahre im Boden verbleiben. Die anderen, also der andere Teil der Kohle, der labile Teil des Kohlenstoffs, der wird über die Jahrhunderte eventuell langsam abgebaut. Da fressen dann einfach kleine Organismen dran, Bakterien und so weiter. Und das ist einfach der natürliche Prozess. Aber je hochwertiger die Kohle ist, desto größer ist der Anteil des stabilen Teils.
Okay, und der andere verhält sich eher wie andere Biomasse, das verrottet dann halt und
genau.
Setzt auch das CO2 wieder frei.
Ja, aber letztlich auch sehr viel langsamer als zum Beispiel Humus. Also okay. Humus ist ja extrem schnelllebig.
Ja. Und jetzt mal, also eben bei dem Thema Direct Air Capture, da ging es ja auch darum, okay, irgendwie die Kapazitäten, die da gerade in den Anlagen existieren, die sind relativ klein. Wie kann ich mir das denn irgendwie greifbar vorstellen? Ich habe jetzt hier so eine Handvoll Gesteinsmehl. Ja? Also über was für Größenordnung reden wir da? Wie viel davon müssen wir global gesehen irgendwie ausbringen, um, also ne, das einfach um so ein Gefühl dafür zu bekommen, über was für Dimensionen reden wir denn überhaupt, um wirklich einen messbaren Unterschied damit zu machen?
Ja, also dann da kommt es dann auf als erstes mal drauf an, wie viele negative Emissionen möchtest du denn eigentlich haben? Also wir haben ja 40 Gigatonnen CO2-Emissionen ungefähr. CO2-Äquivalente sind ja, ich weiß nicht, 56 Gigatonnen oder so? Oder 58? Ja. Und wenn ich jetzt sage, ich schaffe es, 90% unserer Emissionen zu senken, dadurch, dass wir ja endlich mal das tun, was wir tun sollten, dann bleiben noch 5-6 Gigatonnen CO2-Äquivalente übrig, die entfernt werden müssen.
Dann sind wir erstmal bei null.
Ja, also genau, dann wären wir ja, genau, dann wären wir bei null Emissionen und dann würde der CO2-Gehalt der Atmosphäre stagnieren und dann würde die globale Erwärmung auch stagnieren. Nicht runtergehen, sondern stagnieren.
Ja. Okay, bleiben wir mal dabei. 5, 6
Ja. Gigatonnen. Okay. Also, ja, genau. Und dann kommt halt die Schwierigkeit, man muss ja irgendwie global schätzen, was so das Potenzial von Gesteinsmehl und Pflanzenkohle ist. Und da gibt es eben verschiedene Restriktionen. Also man kann Gesteinsmehl jetzt nicht in jeden Boden tun. Es bietet sich an, die in magere Böden zu tun. Pflanzenkohle, da hängt es vor allen Dingen davon ab, wie viel Biomasse vor Ort vorhanden ist, weil die Biomasse, um den halben Globus zu fliegen, um sie woanders dann zu verkohlen, das macht auch keinen Sinn. Und ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber es wird so zwischen 1 bis 5 Gigatonnen globales Potenzial geschätzt für beide Methoden. Und das würde dann aber auch bedeuten, dass wir wirklich ja massivst, also das global massivst ausgebaut haben und anwenden. Und es ist so, dass das Gestein, mit dem wir arbeiten, das ist Basanit aus der Eifel. Und eine Tonne Basanit kann etwa, wir haben das letztes ausgerechnet, 400 Kilogramm CO2 entfernen. Das klingt nicht so viel, aber Gestein ist ja relativ dicht. Also das ist dann so ein Big Pack mit 1 Meter Seitenkantenlänge. Also es ist quasi 1 Kubikmeter. Und das ist jetzt gar nicht so viel vom Volumen her.
Okay. Aber wenn ich jetzt, also sagen wir mal, wir haben 5 Gigatonnen CO2, die wir pro Jahr rausholen wollen. Sagen wir mal, es sind nicht 400, sondern 500 Kilo pro Tonne, dann ist es ein Faktor 2. Dann sind wir bei 10 Gigatonnen Gestein pro Jahr.
Ja.
Giga sind Milliarde, richtig?
Ja.
Brauchen wir also 10 Milliarden Tonnen Gestein jedes Jahr auf Feldern? Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie viel 10 Milliarden Tonnen Stein sind. Wie viel, also jetzt ist in der Eifel genug? Also,
naja, es macht keinen Sinn, das Eifelgestein nach Kenia zu fliegen. Ne?
Aber so für den Vergleich. Also.
Ja, nein, ich glaube nicht, dass in der Eifel genug liegt, aber das weiß ich jetzt auch nicht. Da wäre eher die Limitierung, wie viel wird eigentlich pro Jahr da aus dem Steinbruch geholt in der Eifel. Mhm. Das wäre ja der limitierende Faktor und das ist halt eben nicht genug. Mhm. Das heißt, man müsste dann den Bergbau da nochmal ausdehnen. Also das Gute ist, geeignetes Gestein, das muss vulkanischen Ursprungs sein, das liegt schon überall auf der Welt verteilt, insbesondere in Indien zum Beispiel. In Indien gibt es massive Ablagerungen von vulkanischem Gestein. Und da stimmt auch das Klima, weswegen das da auch sehr, sehr gut funktioniert alles. Und ja, also man braucht einfach extrem viel Gestein, man muss es auch überall anwenden und so weiter. Und dann wird einem also langsam bewusst, dass die Gesteinsverwitterung vielleicht nicht die einzige Methode sein wird, mit der wir negative Emissionen umsetzen sollten, sondern eben auch Pflanzenkohle dazukommt. Dann kommt eben auch noch Aufforstung dazu und den Kohlenstoff der Böden zu schützen beziehungsweise aufzubauen. Es kommt dazu, dass wir Direct Air Capture machen. Es kommt dazu, dass wir Gesteinsverwitterung im Meer auch anwenden. Das
Hattest
Meer,
du eben gesagt, dass das gerade nicht erlaubt ist?
Genau, also es gibt also mit dem Gestein, mit dem ich gearbeitet habe, ist es nicht erlaubt. Man darf nur das ins Meer, also man darf nur die Minerale ins Meer werfen, die auch schon dort liegen. Das heißt, in der Nordsee darfst du Sand kippen. Also ich glaube noch nicht mal. Aber es gibt da sehr, sehr strenge Gesetze und die gelten nicht überall auf der Welt. Und ich weiß ja nicht so genau Bescheid, aber man kann eben zum Beispiel mit Kalkstein oder so kann man da eben auch rangehen. Und genau.
Und was ich da dann mache, ist, ich ziehe das CO2 dann aber nicht mehr aus der Atmosphäre, sondern aus dem Meer raus.
Oh, also genau, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Also wenn ich das Gestein im Meer löse, dann bringe ich dort mehr Alkalinität rein. Das heißt, ich erhöhe den Anteil von Bicarbonat im Meer. Und Bicarbonat ist nichts anderes als eine andere Form von CO2, die da im Wasser war. Dadurch entsteht eine Imbalance, wie heißt das? Ein
Ungleichgewicht?
Eine Untersättigung an CO2 im Wasser, und dadurch nimmt das Meer dann wieder mehr CO2 aus der Atmosphäre auf.
Okay.
Das Gute ist, dass das auch noch gleichzeitig gegen die Ozeanversauerung wirkt.
Ja.
Okay. Genau. Und es gibt aber auch noch einen anderen Ansatz, dass mehr Wasser durch eine Zelle geleitet wird und dort elektrochemisch, wie war das noch, der pH-Wert abgesenkt wird. Dadurch gast CO2 aus dem Meerwasser aus. Das wird aufgefangen und kann wieder zum Beispiel in Gesteinsformationen gespeichert werden. Und dann wird der pH-Wert des Meerwassers wieder angehoben auf auf die eigentlichen 8,1. Und dann wird das Meerwasser wieder entlassen und ist in dem Fall auch wieder untersättigt an CO2. Und wenn es dann in Berührung mit der Atmosphäre kommt, dann gibt es wieder eine Bewegung von CO2 aus der Atmosphäre ins Wasser rein. Das ist wieder und elektrochemisch dann.
Das, was ich dann zwischendurch raushole bei dieser pH-Wertabsenkung, das fange ich dann aber auf.
Genau, da wäre dann wieder Carbon Capture im Spiel. Also ich müsste das dann aus der Luft wieder abscheiden und speichern in irgendeiner Form. Genau.
Okay.
Genau. Also es gibt eben viele verschiedene Ansätze, negative Emissionen zu generieren. Es gibt auch IPCC Assessment Report Nummer 3 in Kapitel 12 eine ganz gute Übersicht darüber, die auch nicht ganz vollständig ist. Aber es gibt eben verschiedene Methoden an Land, an Meer oder in Gesteinsformationen eben CO2 wieder einzubringen. Und letztlich müssen alle diese Methoden auf sehr, sehr großen Skalen angewendet werden, sodass wir diese Gigatonnen überhaupt erreichen, die wir entfernen wollen aus der Atmosphäre. Und deswegen muss man auch, also es gibt immer Leute, die befürchten, man könnte die negativen Emissionen als Ausrede nutzen, um einfach weiterzumachen wie bisher. Aber das, da kommen wir technisch überhaupt nicht ran.
Ja.
Weder heute noch in 30 Jahren, sondern das ist wirklich nur so, also ich beschreibe das immer so als Wischmob. Also nachdem wir dann wirklich alles an Emissionen reduziert haben in unserer normalen Welt, das allerletzte, was übrig bleibt, das ziehen wir dann mit negativen Emissionen aus der Atmosphäre noch raus. Und das ist dann so der letzte Wischmob, der noch so den bisschen Dreck wegwischt. Und es ist einfach technisch wahnsinnig aufwendig.
Ich hab mal zu diesem, wir schmeißen Gestein auf den Strand und dann sorgen wir dafür über die negativen Emissionen was gelesen. Und was ich interessant fand, war, dass da auch so ein bisschen diese ökonomischen Aspekte betrachtet wurden und auch so ein bisschen der Pfad aufgezeigt wurde, wenn wir Bergbau brauchen, um dieses Gestein abzubauen, dann ist es vielleicht auch ein Anreiz für Industrien, die das schon ganz gut können, irgendwie umzuschwenken. Es ist irgendwie wir brauchen da keine technologische Innovation mehr. Ja, wir wissen, wie man Steine abbaut. Das schon sehr, sehr lange. Das ist also vielleicht noch ein bisschen Logistik, die dann an die Stellen zu bringen, wo man sie braucht. Aber im Grunde, die Lastwagen sind da und man weiß, wie man den Stein da rausholt. Und jetzt geht's nur noch darum, den aus den Gesteinsmühlen dann nicht mehr irgendwie für die, sagen wir mal, Zementherstellung zu benutzen, sondern jetzt benutzen wir den, um den irgendwie anders auszubringen. Beschäftigt ihr euch da auch ein bisschen mit diesen ökonomischen Faktoren? Was ist dann ja, also am Ende muss das ja auch irgendwie bezahlt werden. Und jetzt kann ich mich auch hinstellen und sagen, na ja, das ist halt irgendwie eine Menschheitsaufgabe. Klar muss es bezahlt werden, aber das muss jetzt nicht wirtschaftlich in dem Sinne sein. Aber wenn man es hinbekommt, dass solche Prozesse wirtschaftlich abbildbar sind, dann ist es ja vielleicht noch einfacher, es auch umzusetzen. Gibt es da diese Überlegungen auch? Und wie gesagt, zu dem Gestein habe ich da schon mal so ein bisschen was von mitbekommen. Ist das auch bei Kohle, bei der Kohle denkbar? Du hast ja auch schon beschrieben, dass es in den modernen Öfen ja auch, sagen wir mal, noch Prozessprodukte gibt, die auch eine Relevanz haben für andere Punkte, wo ich dann sagen würde, okay, die lassen sich dann auch noch irgendwie gewinnbringend nutzen.
Also wir beschäftigen uns nicht damit, weil wir wirklich voll ausgelastet sind mit der Chemie, der Wasserchemie. Aber klar, es gibt viele, die daran forschen, wie lässt sich, also erstmal, was hat das überhaupt für Auswirkungen auf die Ökonomie, auf die Gesellschaft an sich? Wie wird es von den Menschen akzeptiert, solche Aktionen für negative Emissionen? Und da spielt auch das Geld immer eine Rolle. Also es gibt zum einen muss man natürlich darauf achten, wenn man negative Emissionen verkaufen möchte und es bietet sich an, das zu verkaufen, weil niemand hat so viel Geld, um einfach so viel Stein zu kaufen und das dann der Welt zu schenken. Also wenn man CO2-Zertifikate dann verkauft, muss man natürlich sicherstellen, dass die Emissionen, die während der Herstellung entstehen, das heißt, während des Bergbaus, des Transports, das Mahlen von Gestein und so weiter, dass die abgezogen werden. Das heißt, wenn unsere Tonne Gestein 400 Kilogramm CO2 binden kann, dann müssen wir erstmal alle Emissionen abziehen und am Ende landen wir dann vielleicht bei 350 Kilo, die man wirklich verkaufen kann und nicht die 400. Aber trotzdem ist die Bilanz noch negativ. Also das heißt, man hat immer noch CO2 aus der Atmosphäre entfernt. Und so gilt das für alle Produkte, die man da quasi herstellt. Und also es gibt ja schon einige Start-ups, die CO2-Zertifikate auf Basis von Gesteinsmehl und Kohle verkaufen. Da bewegen sich die Preise pro Tonne CO2, ich glaube, so zwischen 200 bis 500 Euro. Also 200 bis 500 Euro. Mhm. Und für Pflanzenkohle ist es häufig so, dass vor allen Dingen im globalen Süden, in der ländlichen Region, diese Kohle hergestellt und eingesetzt wird. Die muss aber dann in gewissen Kriterien entsprechen, also muss Qualität haben. Zum Beispiel, dass sie eben einen hohen Anteil des stabilen Kohlenstoffs enthält und so weiter. Erst dann kann sie auch wirklich als Zertifikat gehandelt werden. Und da hat man natürlich den Vorteil, dass Arbeitskraft sehr günstig ist und die Menschen vor Ort eben auch von diesem Geschäft profitieren. Dann können die ihre Kinder zur Schule schicken und solche Sachen. Und beim Gestein ist es ja je nachdem, wo das stattfindet. Also es gibt auch eine Firma in Indien zum Beispiel, die besonders mit Kleinbauern arbeitet, die sich gar keine normalen Düngemittel leisten können. Die nehmen dann eben Gesteinsmehl als Dünger und profitieren davon, dass sie bessere Ernteerträge haben, verlässlichere Ernteerträge haben und dadurch eben auch eine wirtschaftliche Stabilität bekommen. Und auch da spielt der Faktor Arbeitskraft eine Rolle, dass der Preis eben so gering ist. Und trotzdem ist es nicht gut, wenn man die negativen Emissionen sich aus dem Ausland dazu kauft, weil letztlich müssen wir auch vor der eigenen Haustür kehren und wir können ja Gesteinsmehl und Pflanzenkohle auch in Deutschland einsetzen. Das heißt, und wir brauchen das natürlich global. Deswegen muss man das eben auch hier einsetzen und hier. Also gerade wenn man Pflanzenkohle herstellt, hat man hier in Deutschland eher die Infrastruktur, zum Beispiel dann die Energie und die Wärme auch wirklich zu nutzen. Während wenn man in einem kleinen Kontiki, also das ist so ein Metallkübel, wenn man die Kohle da herstellt, irgendwo in Kenia oder so, da geht die Wärme dann schon verloren. Da kann man vielleicht noch was kochen nebenbei, aber die haben eben nicht die Infrastruktur und die brauchen diese Wärme in dem Fall auch gar nicht dann. Und genau, also es gibt halt je nach Region gibt es verschiedene Vor- und Nachteile und die Preise bewegen sich in der Tat so 200 Euro ist schon eher günstiger. Ich würde so zwischen 300 bis 500 Euro sagen pro Tonne CO2.
Aber letztendlich sprecht ihr denn trotzdem von negativen Emissionen, wenn das, was da an CO2 durch diesen Prozess abgeschieden wird, dann an anderer Stelle durch Zertifikathandel weiter ausgestoßen wird? Weil ich meine, diese Wischmob-Idee, die funktioniert ja erst dann, wenn ich wirklich alles andere so weit runtergefahren habe. Ne? Und ich meine, okay, für einen Übergang, das irgendwie finanzierbar umzusetzen und großzuziehen, da lässt sich das natürlich irgendwie drüber finanzieren, aber perspektivisch muss es doch eigentlich ein gesellschaftlicher Zusatzaufwand sein, der da reingesteckt wird, wenn ich sage, ich brauche das wirklich für die negativen Emissionen, die ich erzeugen muss, zusätzlich zu allem anderen.
Es kommt ein bisschen darauf an, wer dieses CO2 handelt. Es gibt Firmen, die die CO2-Zertifikate nur ausstellen für Emissionen, die nicht vermieden werden können.
Mhm.
Und auf der anderen Seite, also da kenne ich mich jetzt auch wieder nicht aus, auf der anderen Seite, wenn die nicht verkauft werden, dann kann sich diese Industrie ja gar nicht entwickeln. Das ist ja letztlich so ein bisschen auch so, wenn ich als Privatperson fliege und das dann irgendwie kompensiere oder eine negative Emission dafür kaufe, das ist ja auch nicht richtig, ne? Ich hätte eigentlich ursprünglich gar nicht erst fliegen sollen, weil das wäre wirklich vermeidbar gewesen und kann es aber dann trotzdem ausgleichen und trotzdem hilft das Geld dann irgendwie. Also gut, klar, das ist.
Ja, ich habe zumindest auch bei dem von dir beschriebenen Prozessen eine Gewissheit, dass dieses CO2 gebunden wird. Ne? Also ich meine, wenn ich dem vertraue, dass es dann auch tatsächlich gemacht wird, das ist ja in der aktuellen Situation schon auch oft so, dass ich für irgendwelche Kompensationszahlungen völlig anonym an irgendwelche Unternehmen Zahlungen leiste, wo ich erstens nicht weiß, was die damit überhaupt tun. Ja, klar, da gibt's natürlich auch, sag mal, gute, aber dann wird es in irgendeine Aufforstung gesteckt. Mir garantiert aber auch niemand, dass der Baum lang genug steht. Ne? Also das ist ja. ein ziemliches Wunschdenken, was bei dieser ganzen Kompensationsidee gerade, glaube ich, so existiert. In dem Fall, wo ich jetzt sage, okay, dann investiere ich halt 500 Euro für die Tonne, da wüsste ich zumindest, dass der physikalische Prozess funktioniert und die CO2-Bindung dann mindestens ein paar tausend Jahre besteht. Also zumindest die Gewissheit hätte ich. Kostet mich dann aber auch 500 Euro die Tonne.
Ja, der Unterschied zur Kompensation ist noch, ich bezahle ja jemanden dafür, dass er das, was ich ausgestoßen habe, nicht noch zusätzlich ausstößt. Und wenn ich jetzt aber eine negative Emission kaufe, dann hole ich ja das, was ich selber ausgestoßen habe, also eine Tonne zum Beispiel, wird ja wieder komplett rausgeholt. Und damit bin ich dann plus minus null, während bei der Kompensation habe ich dann plus minus eins statt zwei Tonnen in der Atmosphäre.
Ja, okay.
Und also die Sache Verlässlichkeit, da haben wir ja zum Glück von der Kompensationsindustrie sehr viel gelernt. Also don't fuck it up.
Mhm.
In der Wissenschaft ist es ein ganz, ganz großes Thema, wie können wir verlässlich nachweisen, dass das CO2 auch wirklich im Wasser vorliegt als Bicarbonat, also wenn wir von einer Gesteinsverwitterung reden, und dass es wirklich dann am Ende im Meer ankommt und im Meer dann eben als stabile Verbindung vorliegt. Und wir haben ein Phänomen beobachtet. Wenn wir das im Labor machen, dann können wir sehr gut messen, wie viel CO2 da im Wasser landet oder im Boden gebunden wird. Und wenn wir das draußen machen, dann messen wir gar nichts mehr, weil durch Verdunstung und Regen und Regenwürmer und Wurzeln und so weiter gibt es so viele andere Störsignale, die das eigentliche chemische Signal der Gesteinsverwitterung überlagern. Und es gibt dann bei den negativen Emissionen etwas, das nennt sich MRV, also Monitoring, Reporting und Verification. Das heißt, du musst es irgendwie messen, du musst es dokumentieren und du musst es von jener dritten Neutrales verifizieren lassen. Und das ist im Moment die größte Hürde bei der Gesteinsverwitterung, weil wir wissen, dass es funktioniert aus dem Labor. Wir strugglen aber noch damit, dann auf dem Feld eine Sonde in den Boden zu stecken und zu sagen, ah ja, wunderbar, hier ist das Gestein verwittert. Man dadurch, dass man das Gestein zu Mehl pulverisiert, verwittert es natürlich sehr viel schneller als großer Kieselstein oder so. Aber wie schnell es genau verwittert, hängt eben auch von Wärme und Feuchtigkeit ab. Und ob das Gesteinsmehl nach 2 Jahren oder 20 Jahren verwittert ist, das ist im Moment noch gar nicht so klar. Das hängt also in den Tropen kann man davon ausgehen, dass es sehr viel schneller geht, natürlich. Aber da wir eben noch nicht verlässliche Messdaten haben darüber, dass wirklich etwas verwittert ist, ist diese Frage eben noch offen. Das heißt, die Startups, die es gibt, die verteilen Gesteinsmehl und die verkaufen eben CO2-Zertifikate auf Grundlage von wissenschaftlichen Annahmen, aber weniger auf Grundlage von verlässlichen Messdaten. Und das ist eben, also das wird auch klar kommuniziert und die Käufer, die wissen das auch. Wir forschen jetzt fleißig daran, das irgendwie möglichst schnell den einen Parameter zu finden, der möglichst überall unkompliziert funktioniert.
Ich meine auch, wenn ich jetzt annehme, dass, also ich kann ja nicht jedes Jahr einfach tonnenweise Gesteinsmehl auf den Acker kippen. Irgendwann ist da halt dann nur noch Gesteinsmehl. Irgendwas wächst da bestimmt immer noch, aber ich muss ja auch aus dieser Sicht irgendwie verstehen, welche Prozesse da in welcher Geschwindigkeit funktionieren. Ne? Also
ja, also so viel Gesteinsmehl kann man gar nicht aufs Feld tun. Also es gibt halt Versuche so mit 400 Tonnen pro Hektar. Das sind dann aber, keine Ahnung, 20 LKWs oder so. Und kein Bauer lässt 20 LKW auf sein Feld, weil dann der Boden so verdichtet ist und dann nichts mehr wächst. Also wenn man mit Landwirten spricht, die 10, 15 Tonnen pro Hektar, so das ist noch okay. Und das ist pro Quadratmeter gar nicht so viel. Also das ist eine kleine Handvoll. Und da musst du dir, glaube ich, keine Sorgen machen, dass du nach ein paar Jahren dann nur noch Gesteinsmehl hast. Und vor allen Dingen, es verwittert ja auch, ne?
Ja, soll es ja auch. Also ja. Okay, also das heißt, trotzdem muss ich ja in meiner Bilanz, ja, wenn wir eben von 10 Milliarden Tonnen gesprochen haben im Jahr, da brauche ich ja auch dann die Fläche, auf die ich es draufkippen kann. Das heißt, das limitiert es ja auch. Und dann will ich das ja aber auch jährlich irgendwie loswerden, diese 10 Gigatonnen. Ich kann mir das immer noch nicht gut vorstellen, wie viel das dann tatsächlich ist. Also wie viele, jetzt hast du gerade ein paar LKWs genannt, wie viele LKWs muss ich da jedes Jahr irgendwie aufs Feld karren? Und andersrum auch für die Pflanzenkohle, also wir müssen das jetzt nicht komplett vermischen, aber ja. Auch für die Pflanzenkohle, um das in einem Rahmen zu machen, dass ich wirklich an global ausschlaggebende Mengen komme, die dadurch dann auch gebunden werden, muss, also wie viele Bäume muss ich fällen? Ja, also das ist ja
keine,
auch,
keine.
Okay, ist tatsächlich der im Sinne von der Kreislaufwirtschaft das, was jetzt gerade regional an Biomasse anfällt, schon völlig ausreichend dafür, um entsprechend viele Kohle herzustellen?
Ich habe keine Ahnung.
Okay.
Nein, aber also Bäume fällen auf keinen Fall. Also es gibt, um eben zertifizierte Kohle herzustellen, eine Liste an Biomasse, die du verwenden darfst dafür. Und was du auf keinen Fall tun solltest, ist einen Wald abholzen, um daraus Kohle zu machen. Denn der Wald steht besser oder den lässt du einfach besser stehen und dann tut er schon seinen Job. Was du in Kohle verwandelst, sind zum Beispiel Äste und Blätter aus der Holzproduktion oder Sägespäne oder Kakaoschalen, Kirschkerne und irgendwelche landwirtschaftlichen Abfälle. Also es geht immer darum, wirklich Biomasseabfälle zu verwenden. Und du musst halt sicherstellen, dass es regional verfügbar ist, dass es das ganze Jahr lang verfügbar ist und dass es eine gleichbleibende Qualität hat. Und das ist noch so die Herausforderung, weil die Logistik dafür noch nicht aufgebaut ist.
Hm. Ich frage auch deswegen, weil ja. wenn man jetzt 500 Euro pro, na gut, das waren jetzt wieder für die Steine, aber irgendwer kommt sicherlich auf die Idee, Mensch, da kann ich doch jetzt ein paar Bäume fällen und mache da ein bisschen Profit, ne? Also wir sind halt Menschen, es gibt immer welche, die auf sowas kommen.
Nein, aber also du musst halt schon, wenn du dieses Zertifikat haben willst von der European Biochar Industry, dann musst du schon nachweisen, dass dein Holz nicht im Wald geschlagen wurde, sondern dass es eben Abfälle sind aus Betrieb sowieso oder so. Und also ich glaube, du kannst Holz auch besser einfach so verkaufen. Ich glaube, es ist einfacher, wenn du deinen Wald unbedingt abholzen willst, dann ist es, glaube ich, besser, wenn du den einfach so verkaufst.
Ja. Die Abschätzung eben zu den, sagen wir mal, 5 bis 10 Gigatonnen, beziehungsweise erstmal zu dem CO2, was dadurch gebunden würde und zu dem Gestein, was man dazu bräuchte. Kann man die auch in einer ähnlichen Art und Weise für die Pflanzenkohle aufbauen? Also habt ihr da auch irgendwie schon so eine Größenordnung, wo ihr wisst, okay, so viel bräuchten wir an Pflanzenkohle und das ist auch nochmal das Potenzial aus Pflanzenkohle, oder war das letztendlich eben schon auch eine kombinierte Zahl, die du genannt hast?
Also ich glaube, bei Pflanzenkohle sind es 1 bis 2 Gigatonnen, aber auch da hängen diese Schätzungen immer stark davon ab, was für Annahmen die Leute treffen. Also ob die wie gesagt, wie die Biomasseströme von heute beziehungsweise der Zukunft abschätzen und die Verfügbarkeit und
Aber das heißt auch da, unterm Strich, wir reden hier über Größenordnungen, die sich gut dafür eignen, die Emissionen, die wir nicht reduziert bekommen, aufzufangen. Vielleicht in einem geringen Maße noch darüber hinaus, aber auch in der Kombination dieser ich nenne sie mal natürlichen Methoden, ja, weil der Grundsatz dahinter so, du den auch eben so beschrieben hast, da werden wir jetzt nicht irgendwie nochmal zusätzlich in den gleichen Größenordnungen Emissionen, also ich sage mal historische Emissionen aus der Atmosphäre mit rausbekommen, sondern da müssen wir uns dann auch nochmal weiter umschauen und gucken, was kriegen wir zusätzlich noch an vielleicht auch technologischen Möglichkeiten, um das zu...
Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, man kann ja keine sichere Vorhersage machen, wie gut diese Methoden in der Zukunft skalieren werden. Also sie werden skalieren, aber wie schnell und wie verlässlich das sein wird, kann man jetzt noch nicht so genau sagen, weil alles noch so sehr am Anfang steht. Aber es läuft darauf hinaus, dass man alle Methoden, die es gibt, so groß wie möglich aufzieht, um dann eben in der Summe zusammen genug negative Emissionen zu haben. Und also es garantiert uns ja keiner, dass wir 90% unserer Emissionen senken werden. Das kommt ja noch dazu. Sollen wir auf jeden Fall machen, aber wir schaffen das ja jetzt noch nicht mal. Also wir schaffen es ja noch nicht mal, die Emissionen stagnieren zu lassen. Und also bei uns herrscht halt die Meinung wir brauchen so oder so negative Emissionen, auch wenn es relativ, also klar, auch wenn es dann immer heißt, so wir arbeiten quasi an einer Entschuldigung, so weiterzumachen wie zuvor, aber wir brauchen es sowieso, also ob wir jetzt die Emissionen reduzieren oder nicht. Und wir sind besser gewappnet, wenn wir heute an Technologien forschen, die wir dann in 20 oder 30 Jahren auf großen Skalen ausführen, denn die Entwicklung braucht einfach sehr, sehr lange und wir können nicht darauf bauen, dass wir die Emissionen so weit reduzieren, und wir müssen eben darauf vorbereitet sein, und es ist besser, wenn wir mit öffentlich geförderten Forschungsprojekten daran forschen, anstatt dass wir das irgendwelchen Firmen überlassen, wie Shell zum Beispiel. Denn die Ölmultis, die haben natürlich begriffen, dass negative Emissionen ganz sexy sind und die handeln selber auch damit und betreiben damit ihr Greenwashing und so weiter.
Wie machen die das?
Naja, die sagen, wir fördern Öl, aber ist ja nicht so schlimm, weil wir machen ja negative Emissionen gleichzeitig.
Machen die gleichen negativen Emissionen? Also machen die selber Projekte mit Pflanzenkohle?
Also ich weiß, dass sie auf jeden Fall die Zertifikate kaufen und verkaufen. Okay. Und ich glaube, das weiß ich aber nicht so genau, weil ich die so unsympathisch finde, aber ich glaube, die sagen dann auch, ja, wir stecken jetzt Geld in Aufforstungsprojekte und so weiter. Mhm. Aber es sind halt Ölfirmen. Also wer denen traut, ist selber schuld, muss ich sagen.
Ja. Ja, ja. Mal angenommen, ja, in der optimistischen Welt und wir schaffen diese 90% Reduktion. Du hast jetzt gerade schon so gesagt, okay, 20, 30 Jahre und dann kriegen wir das auf einem globalen Maßstab effizient hin. Ist das gerade das realistische Modell, dass man sagt, okay, wir sind jetzt wirklich so in den Kinderschuhen auch überhaupt erstmal zu verstehen, wie das alles funktioniert und auch, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist, naja, der physikalische Prozess, der ist verstanden. Aber wir wissen einfach nicht, wie es sich in der Realität auf, ne, also in deutlich komplexeren Ökosystemen verhält. Also gibt es da auch Risiken? Ja, weil ich meine, es gibt ja auch so andere, das, was du jetzt beschrieben hast, das sind ja, auch wenn man das vielleicht schon in verschiedenen Weltregionen schon lange gemacht hat, aber es sind, sagen wir mal, irgendwie menschliche Eingriffe. Ne? Ja. Es haben jetzt keine Ackerbau treibenden Tiere irgendwann schon mal irgendwie Pflanzenkohle irgendwo vergraben. Es ist irgendwie ein menschlicher Einfluss. Jetzt gibt es ja auch noch andere Ideen, wie man durch menschlichen Einfluss, sagen wir mal, das Erdklima beeinflussen kann. Ja? Irgendwie Algen im Meer und Spiegel in der Atmosphäre oder irgendwelche Partikel, Nanopartikel, die irgendwie Metalle, die eingetragen werden in die Atmosphäre, was ja sehr, sehr hitzig debattiert wird, weil da einfach auch, also sagen wir mal, absehbar Risiken mit verbunden sind. Gibt es jetzt bei dem Gesteinsmehl und der Pflanzenkohle auch irgendwie schon eine Debatte darüber oder sind sich da alle einig, dass das völlig harmlos ist?
Also zum einen, also Pflanzenkohle hat sich auch schon vor den Menschen gebildet. Man kann auch Waldbrände, okay. Ja, also aus Erdschichten kann man Schichten von Waldbränden und so weiter
Gesteinsmehl hat sich auch vorher schon gebildet, ne?
Ja, genau. Und beides ist natürlich auch ein massiver Eingriff in die Natur. Also Climate Engineering ist es auf jeden Fall, ist es ja alles. Und Climate Engineering heißt eben, wir greifen in den geochemischen Kreislauf der Erde ein, beziehungsweise in den biogeochemischen Kreislauf. Also wir verändern die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre, des Wassers, des Bodens und so weiter. Und alles, was wir tun, also im Climate Engineering, verändert eben diese chemische Zusammensetzung. Und klar, da gibt's natürlich Risiken. Also wir haben festgestellt, wenn man Gesteinsmehl auf Böden gibt, die sehr, sehr reich an Kohlenstoff sind, dann kommt es zu einer Erhöhung des pH-Wertes und das führt dazu, dass mehr organische Substanz abgebaut wird und CO2 entsteht. Jetzt ist es aber so, also es gab da eine Studie zum Beispiel über Sümpfe und beziehungsweise das war eine theoretische Studie, aber es hieß eben, also wenn man jetzt Gesteinsmehl auf Sümpfe und Moore tut, dann würde man da eine CO2-Quelle schaffen und das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Niemand hat vor, Sümpfe mit Gesteinsmehl zu behandeln, weil da kommst du halt auch echt schlecht hin. Also es macht viel mehr Sinn, das auf dein Feld zu schmeißen, weil du da noch positive Nebeneffekte für deine Ernte hast und du kannst es auch viel besser unterpflügen. Im Sumpf oder in einem Moor Gesteinsmehl unterpflügen macht keiner.
Gerade in Deutschland sind viele Ackerflächen trockengelegte Moore, ne? die ja, man vielleicht.
Das, genau.
Aber ich, also ich meine, ja, ich verstehe schon. Man würde da genau. dann natürlich, würdet ihr auch sagen, naja, dann machen wir da erstmal wieder Vernässung und dann kippen wir das Gesteinsmehl daneben. Ne? Also,
genau, also auf jeden klar. Fall woanders hin und nicht dort. Ja. Und deswegen ist es auch so, man muss bei den Böden, die man damit behandelt, muss man eben schauen, sind die dafür gut geeignet oder nicht. Und da müssen wir auch noch mehr Wissen gewinnen. Was auf jeden Fall immer ganz gut geht, sind eben sandige, magere Böden. Mhm. Also die, da gibt es eigentlich, soweit wir wissen, keine Risiken dafür, dass da was ausgast. Bei Pflanzenkohle gibt es so ein paar Vorurteile, die sich hartnäckig halten. Zum Beispiel, dass da polyzyklischere aromatische Kohlenwasserstoffe entstehen. Wenn diese Pyrolyseanlage läuft, dann wird in der Regel so verkohlt, dass diese Aromaten mit verbrannt werden und dass die gar nicht erst entstehen. Also dann, da ist auch ein Filter obendrauf und so weiter und die entstehen gar nicht erst in so einer modernen Pyrolyseanlage. Wenn ich jetzt, und ich kann Autoreifen in meinem Hinterhof auch zu Pflanzenkohle verkohlen, das ist natürlich, also wenn ich das halt einfach so mache in einem Bottich, da können natürlich giftige Stoffe entstehen und das sollte ich dann auch nicht essen oder aufs Feld bringen. Aber in diesen modernen Anlagen wird das zum einen von vornherein bei der Verkohlung gleich verhindert, beziehungsweise die werden mit verbrannt. Und um diese Zertifizierung zu kriegen, müssen die natürlich einmal durchs Labor, diese Kohlen, und da werden die dann auch auf PAKs getestet. Das heißt, und also letztlich wird die Kohle dann eben auch als Futterkohle oder Einstreu verwendet und da kannst du eben keinen toxischen Stoff hinschmeißen, sondern du musst sicher gehen, dass das ungefährlich ist. Und das ist aber trotz, also das ist immer so ein Vorurteil, was sich noch relativ hartnäckig hält. Aber wie gesagt, man kann sich das als Industrie gar nicht leisten, toxische Stoffe zu verkaufen.
Gut, ich meine, es ist, aber prozesstechnisch ist es schon möglich, dass die entstehen, aber wenn man das richtig macht, sage ich mal, dann genau. passiert es nicht und dann kann ich es auch noch überprüfen. Ich verstehe trotzdem nicht, warum ich aus Autoreifen Pflanzenkohle machen kann. Sind die zu 100% aus Kautschuk?
Ah, das weiß ich gar nicht, aber die werden ja auch aus Erdöl gemacht, also Kohlenwasserstoffe, und Kohlenwasserstoffe kannst du pyrolysieren und dann ist es krumpelige Kohle am Ende.
Kann ich auch. Also ich meine, jetzt habe ich.
Kannst auch Plastik nehmen oder.
Genau, das wäre die Frage gewesen. Also ich nehme jetzt irgendwie den großen pazifischen Plastikstrudel, schnapp mir den und dann pyrolysiere ich den und dann habe ich im Wesentlichen Pflanzenkohle, die ich irgendwo ins Acker mache und alles ist gut.
Ja, also. Also ich habe letztens eine Pyrolyseanlage besucht und da wurde gesagt, wenn du Scheiß vorne rein tust, kommt auch Scheiße hinten raus. Wenn deine Biomasse eine besonders schlechte Qualität ist oder sehr inhomogen ist, dann ist das, was am Ende an der Kohle rauskommt, auch schlechte Qualität und kann eventuell dann doch auch toxische Stoffe enthalten und so weiter. Das musst du natürlich testen. Ich würde das dann nicht aufs Feld tun, aber man könnte zum Beispiel alte Stollen damit auffüllen oder das eben als Füllmasse nehmen oder im Asphalt vielleicht einbetonieren oder so. Für Anwendungen benutzen, wo man eben weniger Berührungspunkte mit Thema Gesundheit hat oder so.
Mit der Begründung, dass ich immerhin noch durch diesen Pyrolyseprozess so stabile Verbindungen schaffe, dass halt auch das CO2 langfristig Größenordnung Tausende bis 100.000 Jahre gebunden ist.
Genau. Also bei der Verkohlung entstehen ja auch Emissionen in Form von CO2, aber der Kohlenstoff, den du im Feststoff speicherst, der ist so viel wesentlich mehr, dass du am Ende auch die negative Bilanz eben hast. Mhm. Und wenn du die Kohle eben, also wenn du dafür sorgst, dass die Kohle nicht weiter aufgebrochen wird, sondern als Rohstoff verwendet wird und die weiter Kohle bleibt, dann hast du eben den Kohlenstoff da gespeichert.
Interessant. Ja, okay. Ja. Gut, aber erstmal müssen wir natürlich das ganze Plastik da auch erstmal rausholen, ne?
Ja, und also bei diesem Garbage Patch ist es ja so, das ist ja nicht alles auf einmal, sondern das ist ja so alle 10 Meter ist es ein Plastikstück.
Ja, ja, die Größenordnung macht's, ne?
Ja.
Das ist dann, ja. Ja.
Und also, es gibt noch eine Gefahr beim Climate Engineering generell, dass eben viele jetzt in eine Art Goldgräberstimmung verfallen. Ne? Ich streue Gesteinsmüll aufs Feld und dann werde ich reich. Ja. Und also ich habe ein paar Berührungspunkte mit verschiedenen Startups, die halt auch mehrere Wissenschaftler angestellt haben und eben nicht nur Operationen machen, sondern auch nebenher forschen, um eben genau diese den messbaren Nachweis in der Natur zu erbringen und die sehr wissenschaftsbasiert sind. Das sind auch Unternehmen, die verlässlich sind. Es gibt aber auch so ein paar Yuppies, die nehmen Gesteinsmehl und streuen das einfach irgendwo hin und dann verkaufen das. Und die machen sich keine Gedanken darüber, ob das Gestein jetzt im Boden ist oder ob der Boden dafür geeignet ist oder was für ein Gestein das ist, weil du musst schon das richtige Gestein nehmen, also ein vulkanisches. Und da ist natürlich jedes Gestein anders, je nachdem, von wo es kommt. Und du musst natürlich auch ganz genau wissen, was drin ist und wie viel CO2 das dann wieder entfernen kann. Und der Laie, der dieses CO2-Zertifikat kauft, der weiß natürlich nicht, dass es da dass es noch so viele Unsicherheiten gibt und dass es dass nicht jedes gesteinsbasierte CO2-Zertifikat gleich zu behandeln ist. Und da ist es eben, ich sehe jetzt viele Firmen aufploppen. Die meisten werden wahrscheinlich auch wieder pleite gehen, wenn es dann so einen internationalen Standard endlich mal gibt oder so. Aber im Moment ist es für Laien noch sehr schwierig, das Richtige zu kaufen oder das Verlässliche zu kaufen.
Ist deine Forschung dazu oder ich sag mal jetzt auch vielleicht die eine ganze Arbeitsgruppe, die sich mit sowas beschäftigt, seid ihr eher so Exoten oder ist es jetzt auch schon wirklich auch in der Wissenschaft global Thema, wo dran gearbeitet wird, wo irgendwie mittlerweile auch eine große Community ist oder ist es, seid ihr mehr noch so Einzelkämpfer?
Eher noch Einzelkämpfer. Also die Community ist global eher klein. Bis vor kurzem konnte ich auch noch alle Startups benennen. Jetzt wird es schon unübersichtlich. Wir kennen uns eigentlich schon alle untereinander. Und ich wurde auch damals, als ich rübergegangen bin von meiner Meeresforschung hin zu negativen Emissionen, wurde ich auch von anderen wildfremden Leuten auf einer Konferenz ziemlich hart angegangen, was mir denn einfiele, hier für die fossile Industrie zu arbeiten, um Gott zu spielen und jetzt in die Natur einzugreifen und so weiter. Und das kommt hauptsächlich von Leuten, deren Karriere schon seit 30, 40 Jahren läuft und die selbst in ihrer Karriere Dinge hätten bewirken können und das nicht gemacht haben. Und dann versuchen hier irgendwie das junge Volk, was nachwächst und was sich ernsthaft Sorgen um die eigene Zukunft macht, niederzumachen. Und also da habe ich schon ein bisschen negative Erfahrungen gemacht. Und aber ist gerade mit dem letzten IPCC-Report, da stand ganz klar drin, wir werden 1,5 Grad und 2 Grad nicht erreichen, wenn wir nicht auch negative Emissionen anwenden. Und seitdem ist es die Akzeptanz gewachsen, auf jeden Fall. Jetzt geht es eher noch darum, welche Methode angewendet wird. Denn es gibt immer noch sehr viele, die an Aufforstung und Humusaufbau und so weiter festhalten. Und das ist nicht schlecht und das funktioniert auch. Aber es hat eben seine Grenzen. Also die Bäume brennen ab. Und wir haben das in den letzten Jahren extrem gesehen. Also ich sage nur Kanada oder Australien. Das heißt, die Kohlenstoffspeicher, die mit der Vegetation verbunden sind, die sind extrem verletzlich. Gerade dadurch, dass es immer wärmer wird.
Ja.
Und Humus ist eben auch sind Verbindungen, die sehr, sehr schnell wieder abgebaut werden. Das heißt, ich muss immer wieder Humus aufbauen. Und ein kleiner Teil davon wird eben auch langfristig im Boden gespeichert, aber der Großteil wird immer doch relativ schnell abgebaut. Und da habe ich mit Pflanzenkohle einfach den Vorteil, dass ich einmal ein relativ teures Produkt habe, aber das bringe ich in den Boden und dann hält das erstmal für eine Weile, für ein paar tausend Jahre.
Ja, ich meine, die anderen Varianten, also ich meine, Humusaufbau hat halt auch landwirtschaftlich Vorteile, ne? Also es schadet nicht.
Ja, genau. Also der Wald eben auch für Biodiversität und Wasserkreislauf, Nährstoffkreislauf und so, die haben viele Funktionen im Ökosystem, unter anderem Kohlenstoff speichern, aber alleine darauf zu setzen oder das auf eine höhere Stufe zu stellen als Gesteinsverwitterung oder Kohle ist meines Erachtens falsch, weil du eben auch Nachteile hast und die im Zuge der Klimakrise eben immer weiter zunehmen. Und nur eine Kombination aus den ganzen verschiedenen negativen Emissionen wird letztlich dann auch die Menge bringen, die wir brauchen.
Okay. Haben wir noch ein Thema nicht angeschnitten?
Nö. Also wir brauchen Nachwuchs, das kann ich sagen.
Alles klar. Meldet euch.
Ja, studiert Chemie oder Geowissenschaften oder Physik oder irgendetwas und befasst euch mit negativen Emissionen, mit Umweltchemie.
Okay. Ja, ist auch das schadet ganz sicher nicht.
Ja. Und es gibt auch nur dann noch dieses Feld Politik und Wirtschaft und so weiter, wo eben auch es darum geht, wie werden Zertifikate gehandelt, welches Land hat jetzt Anspruch worauf, soll ich CO2 aus dem Ausland kaufen oder soll ich das vor der eigenen Haustür machen und so weiter. Und das ist für mich als Naturwissenschaftlerin ein extremer Dschungel. Aber auch darum müssen sich Menschen kümmern und da wird sich schon ganz viel gekümmert. Aber ja, also wir brauchen vom Steinbruch bis zur Zertifikatebörse brauchen wir Nachwuchs in allen Disziplinen. Und wie gesagt, das ist eben nur der Wischmob. Also die restlichen 90%, die müssen über Emissionsreduktion passieren. Das heißt, wenn man irgendeine Möglichkeit hat, in seinem Beruf oder in seiner Ausbildung dafür zu sorgen, Emissionsreduktionen umzusetzen, dann auf jeden Fall machen. Also wir müssen ja auch zum Beispiel die Städte auf Hitzewellen transformieren. Also mehr Grünflächen, mehr Windschneisen und solche Sachen. Und das hat jetzt mit negativen Emissionen gar nichts zu tun, aber es gibt so viele Baustellen in unserer Welt, wo man viel tun kann. Und ich finde, es ist legitim, wenn man einen Job hat, der damit nichts zu tun hat, den hinzuschmeißen und sich beruflich neu zu orientieren.
Ja, hast du ja gemacht.
Ja, können andere auch. Ja. Nicht loslegen.
Ja.
Und ich höre auch, dass es immer wichtiger wird, dass die Menschen immer sagen, naja, was ist, wenn sie sich irgendwo bewerben, dass sie sagen, und was ist euer Nachhaltigkeitskonzept? Und
Ja, und seid ihr auch irgendwo, also jetzt, ich weiß nicht, ob du selber, ich meine, du machst Wissenschaftskommunikation, ganz offensichtlich. Du sprichst du auch mit PolitikerInnen? Also macht ihr auch, also nennen wir es jetzt nicht Politikberatung, ne, aber wenn es immer nur so über Bande geht, so keine Ahnung, man schreibt wissenschaftliche Artikel und dann werden die gesammelt und dann geht's in irgendeinen IPCC-Report und dann wird da ein, keine Ahnung, Summary for Policymakers gemacht und die lesen das dann vielleicht, das ist dann ja über 17 Banden, bis es mal irgendwo ankommt. Weißt du, ob eure Community, du, KollegInnen, auch aktiv irgendwie da Gespräche führt?
Also mein Projekt gehört ja zu einem Verbund, zu CDR Terra. Und da ist das ein großer Anteil an, also Transfer von Wissen in die Politik und so weiter. Und meine persönlichen Erfahrungen sind extrem frustrierend. Und können wir jetzt aufregen, mache ich jetzt aber nicht. ich red mir eine halbe Stunde in den Mund fusselig, was die Vorteile von Pflanzenkohle und Gesteinsmehl sind. Und am Ende sagt die Person dann, ja, aber ich finde Bäume trotzdem besser.
Mhm.
Und wenn man sich dann vorstellt, dass so Politik gemacht wird, also es ist unfassbar unmöglich. Und ich habe mich dazu entschieden, lieber Tatsachen zu schaffen. Das heißt, ich unterstütze Startups dabei mit meiner wissenschaftlichen Expertise, sowohl in der Kohle als auch in der Gesteinsverwitterung. Und wir fangen einfach an, ohne die Politik zu fragen. Das kann man nicht ewig machen, weil es dann finanziell auch irgendwann eng wird. Aber also die Politik ist so, so langsam und so stur. Und vor allen Dingen, wenn es mal darum geht, irgendwie eine Gesetzesänderung für irgendeinen Bereich durchzuboxen, das dauert ewig und die Zeit haben wir einfach nicht. Hm. Und da konzentriere ich mich dann darauf, eher auf die Umsetzung. Und also mit Politik überlasse ich dann den anderen. Also die haben da sowieso mehr Ahnung von und die können das irgendwie pädagogisch besser als ich. Weil, wie gesagt, ich komme mit meinen wissenschaftlichen Argumenten und es wird einfach vom Tisch gefegt und so arbeite ich nicht und so kann ich nicht kommunizieren, so kann ich nicht arbeiten.
So kann ich nicht arbeiten. Ja, also ich meine, man darf sich ja auch nach eigenen Fähigkeiten die Aufgaben aufteilen. Ne?
Ja. Ist ja okay. Also meine Zeit ist besser investiert, wenn ich im Labor stehe.
Mhm.
Und die Fragen kläre, wie man das dann am besten messen kann, die Verwitterung. Hm. Und nicht, indem ich mich da über Politiker aufrege.
Kann ich verstehen. Elena, dankeschön.
Ja, bitte sehr.
Für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Ich habe viel gelernt. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und schaut euch um nach Studiengängen und Jobs, wo ihr was verändern könnt.
Ja.
Alles klar. Bis zum nächsten Mal.